Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Unser Thema heute. Ich kann mir persönlich ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Wir sprechen heute nämlich über Computerspiele, übers Gaming. Ich zock gerne, aber nicht oft genug, wie ich finde, habe aber zwei Söhne, die das exzessiv betreiben. Insofern spielt das eine große Rolle in meinem Alltag und wahrscheinlich im Alltag von vielen. Wir schauen heute auf die neuesten Trends in Sachen Computerspiele, die schönsten Spiele, und wir schauen natürlich auch auf Dinge wie wie viel Spielen ist okay, wann ist genug und ein paar fiese Sachen wie Kosten fallen. Aber vor allen Dingen wollen wir einfach gucken, was gibt es für tolle Spiele und was kann man da für Welten entdecken. Und das alles tun wir mit Gaming-Experte Magnus von Keil. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo Silja, guten Morgen.
Kurze Frage zum Einstieg. Was wäre dein Leben ohne Zocken?
Oh Gott, sehr viel leerer. Das ist das Erste, was mir so einfällt. Und ich würde wahrscheinlich sehr viel mehr Fernsehen gucken und sehr viel mehr passiv in irgendeiner Ecke liegen und nur Chips essen. Deswegen, solange die Hände am Controller sind und ich irgendwas steuern muss, kann ich nicht so viel Chips essen. Also ich wäre vermutlich auch sehr viel unsportlicher.
Hat also schon einen gesundheitlich positiven Aspekt. Heute geht's ums Computerspielen. Rund 40 Minuten verbringt jeder von uns täglich damit. Ja, ja, auch wir Großen vor allem sogar. Das Durchschnittsalter von Gamern liegt hierzulande bei knapp 37 Jahren. Und diese Woche ist der Deutsche Computerspielpreis hier in Berlin verliehen worden um den Preis. Und das Gewinnerspiel geht es bei uns natürlich auch noch in der Sendung. Chained Echoes heißt das Gewinnerspiel, kann ich schon mal verraten. Aber erstmal wollen wir Ihnen unseren Experten vorstellen. Oder Magnus von Keil ist das, er ist Journalist. Aber auch beim Radio, bei den Kollegen von Radio 1 stellst du immer das Videospiel der Woche vor.
Mhm, genau.
Wie bist du zum Gaming gekommen? Du schreibst ja auch ganz viel übers Gaming.
Richtig. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ich bin ja Jahrgang 1980 und damit einer der ersten Jahrgänge, glaube ich, die ganz selbstverständlich mit diesem Medium groß geworden sind. Als ich Kind war, gab es den C64, den Atari, dann gab es den Gameboy später. Also das ist für mich eine ganz natürliche Entwicklung gewesen. Die Sachen gab es immer und wir hatten die auch alle irgendwie immer, oder zumindest Freunde hatten die, und wir haben uns damit beschäftigt. Also von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht so eine Frage des Dazukommens, sondern das ist ein natürlicher Prozess gewesen. Ich habe das ein bisschen aus den Augen verloren, je älter ich wurde, habe aber jetzt so im Nachklapp mal so überlegt, und ich hatte immer irgendeine Spielekonsole, ich hatte immer irgendein kleines Nintendo oder sowas und habe mich damit beschäftigt. Nicht so intensiv wie heute, das kam dann erst so im Laufe der letzten Jahre wieder durch meinen Ex-Freund, der eine Playstation hatte und mich da so richtig so rangeführt hat, und ich saß vor diesem Gerät und dachte so, so sehen Spiele heute aus, das ist ja unfassbar. Und dann war ich wieder sofort drin und möchte auch nicht mehr raus.
Du hast schon gesagt, du hast jetzt dieses Leuchten gerade in den Augen, wenn ich dich jetzt frage, was dich so packt, so einfängt beim Spielen. Ja. Ist das eher so das Adrenalin oder das Spieledesign? Was ist das?
Naja, das ist ja immer eine sehr subjektive Sache. Also in meinem Fall ist es so, dass ich auf jeden Fall tolle Geschichten mag. Ich mag es, wenn Geschichten spannend erzählt werden. Es ist wie beim Fernsehen gucken eigentlich. Hast du eine cool erzählte, intelligente Geschichte, hast du mich sofort. Und dann natürlich der visuelle Aspekt auch. Also je opulenter das wird, wenn du durch opulente Welten bewegst, das ist einfach, das macht mir Freude, und dann noch gekoppelt mit einer schönen Musik, einem tollen Soundtrack, also so das Rundumpaket finde ich großartig.
Wie viele Spiele spielst du denn in der Woche, denn wenn du dich erst im Prinzip testen musst, dass er
ich hab jetzt immer so ein bisschen den Vorwand zu sagen, ich mache das ja beruflich auch, also ich spiele schon viel, eine Menge. Aber ich fokussiere mich natürlich schon auf Titel vorher, wo ich sage, okay, das ist interessant und das lohnt sich da auch Zeit zu investieren und mir das genauer anzugucken. Und meistens sind es so ein, zwei Spiele in der Woche, auf die ich mich dann konzentriere, ja.
Toni hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de und hat eine Frage, ist vielleicht etwas schräg, aber er oder sie, ich weiß nicht, was Toni ist, suche keine Spannung, sondern Aufregung beim Zocken. Nein, nicht, da sucht keine Spannung oder Aufregung beim Zocken, so rum ist richtig, sondern das Gegenteil, nämlich Entspannung. Er möchte zur Ruhe kommen, oder sie. Hast du einen Rat, Magnus? Ich finde das gar nicht schlimm. Ich spiele immer Mahjong zur Entspannung.
Ich wollte es gerade sagen, also Toni, das ist überhaupt nicht schräg, Computerspiele einzusetzen, um runterzukommen. Das mache ich auch so. Das ist ein ganz wunderbarer Weg, und da gibt es auch ganz, ganz viele wirklich tolle Beispiele, die mir da einfallen. Überwiegend sind es Indie Spiele, also Spiele, die aus kleineren Studios kommen. Das sind meistens dann keine Riesenproduktionen, sondern ein ganz kleines Team, die sowas nur machen. Aber da gibt es die liebevollsten Dinge. Mir fällt zum Beispiel Unpacking ein. Mhm. Das war so ein Spiel, das kam, ich glaube, 2021 raus. Und da machst du nichts anderes aus, als Umzugskartons auszuräumen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach Entspannung erstmal, aber es hat eine unglaublich, wie sagt man, so eine Zen-Wirkung. Du hast diese Kartons und holst diese kleinen Gegenstände raus und stellst die irgendwo in in der Wohnung auf, so lange bis die Kartons leer sind. Dann geht es weiter zur nächsten Runde, quasi der nächste Umzug. Und das bringt einen ganz, ganz wundervoll runter. Also das ist ein super Tipp. Unpacking kam auch super an in der Gaming-Community. A Little to the Left ist auch noch ein Beispiel, was mir da einfällt. Da geht es auch ums Ordnung machen. Da hast du einen großen, zum Beispiel einen Werkzeugkasten mit, das Werkzeug fliegt da drin rum und du musst das Werkzeug sortieren, so dass es halt wieder schön ordentlich ist. Also da geht es ums Ordnung machen, ums Sortieren von Dingen und das sind auch wunderbar schräge, witzige Situationen, denen man da begegnet und da kann man super bei runterkommen.
Also Unpacking, Little to the Left, habe ich mir gemerkt, sind das Spiele für die Konsole oder sind die auch auf dem Handy?
Die gibt es, ich denke, sowohl als auch. Also ich spiele überwiegend auf der Konsole, also da kriegt man die auf jeden Fall und da müsste ich nachschlagen, jetzt ehrlich gesagt. Also auf dem PC und auf der Konsole in der Regel immer.
Ich habe ein Zitat gefunden von unserem Experten, über das ich sehr lachen musste.
Oh Gott, jetzt kommt's.
Du hast mal gesagt, Geduld ist was für Noobs, Gamer rasten direkt aus.
Nee, das ist kein Zitat
von
mir.
Nicht von dir,
das
aber
wurde mir untergeschoben.
Hilfe. Gut, es stand irgendwo, habe ich es gelesen, dann habe ich. Aber du kannst es nachvollziehen, sagen wir es mal so.
Ich muss gerade erst mal überlegen, was sind denn Noobs überhaupt?
Noobs sind, glaube ich, Nerds, also so Streber vielleicht.
Ah, Nee, Geduld ist schon eine Tugend, oder? Das
ja.
ist ein Zitat, was ich verwenden würde. Ich habe keine, von daher, also mein Geduldsfaden reißt sehr, sehr schnell. Deswegen freut es mich, wenn ich sie aufbringen kann.
Ich musste so dran denken, ich habe einen Sohn, der spielt wahnsinnig gerne,
ja.
Also auch sehr viel. Und eigentlich ist es so ein ausgeglichener, entspannter Kerl, aber sobald er vor seiner Konsole sitzt und FIFA spielt oder Fortnite, dann geht's los, da wird gebrüllt und ey Digga, Alter und Schrei und da fliegt auch mal ein Controller durch die Gegend.
Oh weia, na gut, da kannst du aber auch drauf an, was für Spiele das sind. Ne? Wenn du sagst, Fußball, die schreien sich auf dem Fußballplatz auch an, die Jungs wahrscheinlich. Ne? Und das ist dann quasi im virtuellen Raum. Warum sollte das dort anders sein? So würde ich es mir erklären.
Okay, gut. Aber man kann auch Geduld aufbringen, offensichtlich, wie ich höre.
Ja.
Gut,
ja.
Dann üben wir da noch ein bisschen. Melli hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de und sie schreibt, ihr Sohn wünscht sich zum 16. Geburtstag eine Playstation. Und sie fragt erstmal, was macht eine gute Playstation aus? Und sie hat Sorge, dass er zu sehr in der Gaming-Welt versinkt und fragt unseren Experten Magnus von Keil um Rat. Fangen wir mal ganz kurz mit der technischen Frage an.
Große Themen, Melli, große
ja,
Themen.
Ja, große Themen beides. Was macht eine gute Playstation aus?
Also erstmal das Gute an so einer Konsole, wie in dem Fall der Playstation, ist ja, dass man da einfach in den Laden gehen kann und eine kauft und die ist dann fertig. Ja, also da gibt es ganz wenig Modifikationsmöglichkeiten oder überhaupt verschiedene Modelle. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Modelle, immer einmal mit einem Laufwerk, einmal ohne Laufwerk und dann läuft die und dann funktioniert die auch. Ich rate Ihnen jetzt natürlich dazu, wenn Sie eine neue PlayStation kaufen wollen, kaufen Sie schon das aktuellste Modell in dem Moment. Das ist die PlayStation 5. Das ist quasi die neueste Generation und damit sind Sie auch bestens ausgerüstet für die Spiele, die jetzt kommen, für die Produktionen, die jetzt kommen. Also rein technisch ist das die beste Entscheidung.
Also da kann Melli nicht viel falsch machen. Mhm. Die andere Frage ist, glaube ich, ein bisschen kniffliger und komplexer. Kennen, glaube ich, viele Eltern, dass man Angst hat, dass die Kinder da irgendwie vor der Konsole versacken für immer und ewig.
Ja. Ich kenne das von meinen Eltern noch sehr, sehr gut. Ich selber habe keine Kinder. Aber ich glaube, es ist so eine Mischung. Wir sind ja groß geworden mit so einer Grundskepsis, was diese neuen Unterhaltungsmedien angeht, glaube ich. Ne? Es ist erstmal, wir erinnern uns an diese Diskussionen über Killerspiele und so weiter und dass Leute da drin nichts anderes mehr machen. Die sitzen in ihren Kellern und essen nur noch Fertigprodukte und so weiter. Selbstverständlich gibt es solche Beispiele, das will ich gar nicht kleinreden, aber ich glaube, in dem Fall, in solchen Fällen liegen dann meistens ja wirklich schwerwiegende psychische Probleme dahinter, dass das so wird. Nicht jeder, der viel spielt und gerne spielt, ist automatisch sozial entlöst, sag ich mal so, oder macht keinen Sport oder so. Ich glaube, was in Ihrem Fall ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn Sie Kinder haben, ist, interessieren Sie sich für das, was ihre Kinder machen. Deswegen ist auch gerade, das ist ein Tipp, den ich Eltern immer wieder gebe, kauft euren Kids eine Spielkonsole, wo die wirklich an einem großen Bildschirm ausspielen. Das ist nicht nur für die Immersion toll, die diese Spiele aufbauen, und sie sehen halt auch gleich, was die machen. Sie können bestenfalls gemeinsam spielen. Sie können sich gemeinsam austauschen über das, was da auf dem Bildschirm passiert. Und ich glaube, damit ist schon mal ganz viel Konfliktpotenzial auch genommen.
Das hatten wir eben im Vorgespräch noch kurz gesagt, ne? Weil du sagtest, diese Handyspiele gibt es ja auch wahnsinnig viele, ja, ne? Da weichen viele drauf aus, mhm, wenn sie keine Konsole haben. Die sind aber tatsächlich ja so eine unbekannte Welt für die Eltern dann, ne?
Das ist auch nochmal so ein Fall für sich, genau. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, auch noch später drauf zu sprechen, wenn es so um diese Kosten fallen, mhm,
genau,
geht, ne? Und
genau,
diese, da gibt's Dinge, die ich persönlich auch nicht so gutheiße, ja.
Und bei den Konsolen sieht man eben, das ist der Vorteil, was die Kinder da dann spielen tatsächlich.
Richtig. Ne? Und man kann es gemeinsam tun. Man kann zuschauen, man kann es kommentieren und ich glaube, das gibt den Kids dann auch nochmal eine ganz andere, ja, sie fühlen sich wahrgenommen vielleicht. So könnte ich es mir vorstellen mit meiner Küchentischpsychologie.
Absolut. Nein, ich spiele auch gerne mit meinen Kindern ab und zu. Sie müssen dann mit mir spielen.
Ja, super.
Aber das ist immer toll.
Ich fand es großartig, wenn meine Eltern damals sich interessiert haben, was ich da mit Super Mario auf dem Bildschirm mache, es vielleicht auch mal selber ausprobiert haben. Fand ich toll.
Und im Zweifel gewinnen die Kinder immer und freuen sich dann und fühlen sich noch besser. Diese Woche ist in Berlin der Deutsche Computerspielpreis verliehen worden. Da waren Spiele nominiert, die mindestens zu 80% in Deutschland entwickelt worden sein müssen. Chained Echoes heißt der Gewinner. Verkettete Echos, glaube ich, halt das so. Echos halt das so übersetzt. Magnus von Keil ist unser Experte heute, Gaming-Experte und Autor. Da hast du sicherlich auch einen Blick drauf geworfen.
Ja.
Was ist das für ein Spiel, Chained Echoes?
Warum? Da setze ich mich gleich direkt mal in die Nesseln und sage, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gespielt. Aber das Tolle am Deutschen Computerspielpreis ist ja, dass man eben auch auf solche Produktionen, die vielleicht so ein bisschen an einem vorbeigekommen sind, erstmal kennenlernt. Und ich habe auch in den letzten Jahren dort wirklich Produktionen entdeckt, die wirklich richtig, richtig cool sind. Und dieses Chained Echoes ist jetzt ja, das ist ja, fällt ja so in dieses Genre JRPG, würde ich sagen. Das bedeutet, RPG steht für Rollenspiele, also wo man eben ein kleines Männchen hat, das mit seinem Schwert durch Landschaften läuft und Monster abmurkst, so grob gesagt. Und dieses J davor, dieses J davor, klassifiziert eben nochmal, dass es sich anlehnt an diese Anime- Kultur, an diese asiatische Zeichentrick, Manga.
Japanese dann, oder?
Das ist diese spezielle Ästhetik, kennst du ja, diese Manga-Ästhetik, genau. Das ist jetzt generell so ein Genre, was ich persönlich nicht so mag oder wo ich jetzt auch nicht tendenziell nicht so ein Auge drauf habe. Vielleicht ist es deswegen auch an mir vorbeigegangen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil auch gerade dieser Retro-Charme, es sieht ja wirklich aus, dieses Spiel, wie so ein altes Super-Nintendo-Spiel aus den 90ern. Ich erinnere mich, Secret of Mana zum Beispiel ist vielleicht einigen noch ein Begriff, oder Legend of Zelda damals in den 90ern, die habe ich geliebt, heiß geliebt und gespielt, und in diese Kerbe schlägt dieses Spiel. Also von daher könnte interessant sein, sich das mal anzusehen.
Ja, ich fand es gerade von der Optik, also ich habe es auch mir so im Internet mal angeguckt, was das so ist, und ich fand das von der Optik wirklich so faszinierend, weil man ja weiß, was heutzutage alles möglich ist. Das sieht ja aus wie in der realen Welt inzwischen teilweise, die Spiele, und das ist ja wirklich so richtig retro, ne? So pixelig und
Es ist ja aber an der Stelle auch eine Kunstform. Ne? Und du hast natürlich diese großen, riesengroßen, opulenten grafischen Produktionen. Das sind ja Teams, das sind ja Hunderte von Menschen, die sowas machen. Da ist Hollywood gar nichts gegen. Und diese Spiele kommen ja überwiegend aus wirklich kleinen Studios. Das sind eine Handvoll Leute, die sowas machen. Also das ist also rein manpower-technisch gar nicht anders umsetzbar. Aber eben, wie ich schon sagte, das ist eine Ästhetik, die natürlich auch geboren worden ist mit dem Medium Videospiel. Und ich glaube, das ist in vielen von uns auch heute, das hat sowas Nostalgisches natürlich, ne? Und man kann mit einfachsten Mitteln trotzdem sehr effektiv emotionale Geschichten erzählen. Und das finde ich großartig.
Wir zocken heute ums Computerspielen. Um Computerspiele geht es bei uns bis 13 Uhr. Die Faszination, die neuesten Trends, warum Computerspielen vielleicht auch ein bisschen Schattenseiten hat. Und vielleicht auch weniger Schattenseiten aber, als wir immer gemeinhin denken. Darum geht es bei uns mit Magnus von Keil. Er ist bei uns bis 13 Uhr. Er ist Autor und Gaming-Experte und beantwortet alle Ihre Fragen, auch die jetzt von Mike. Der hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de und fragt Magnus, ob man die Spiele der PlayStation 4 auch auf der neuen PlayStation 5 spielen kann.
Ja, hallo Mike erstmal, das geht. Kein Problem. Spiele von der PS4 können Sie ganz normal auf der PS5 auch abspielen. Die PS5 ist abwärtskompatibel, so nennt sich das. Also die meisten Spiele, die Sie schon vorher hatten, kein Problem.
Umgekehrt ist ein bisschen schwieriger.
Umgekehrt geht's nicht. Das ist so, ne? Die PS5 ist ja quasi so das Upgrade und da laufen bestimmte technische Prozesse einfach nicht auf den älteren Modellen. Ja.
Wir haben schon über Handyspiele eben kurz gesprochen, also so ein bisschen angesprochen, was da zum Beispiel Mahjong oder, ne, so Beruhigungsspiele oft. Und das ist ja ein riesen Ding, diese Handyspiele. Das ist ja ein Portfolio ohne Ende. Ja. Welche Bedeutung haben Handyspiele so in diesem Gesamt-Gaming-Markt sozusagen?
Also ich glaube tatsächlich einen größeren, als man annimmt. Du musst ja nur mal mit der U-Bahn quer durch die Stadt fahren. Jeder hat irgendwie das Handy in der Hand und die meisten Leute, egal welchen Alter, die spielen, die zocken da irgendwas vor sich hin, die schieben irgendwelche kleinen Blöckchen zusammen oder so. Und egal welche Altersklasse, ich glaube, die meisten von uns haben so ein Spiel auf dem Handy irgendwo. Ich persönlich sehe das zwiegespalten, weil viele dieser Spiele, die sieht man irgendwie im App Store und denkt so, ach, das sieht ja niedlich aus, lädt sich das runter und dann ist es auch noch kostenlos und ja gut, okay, dann muss ich mir halt einen Werbespot angucken alle 30
so
Minuten.
Bin ich,
ja,
mm-hmm.
Meine Mutter ist genauso wie du. Ich war jetzt erst, habe sie Anfang der Woche gesehen und sie kam zu mir und sagte, oh Magnus, mein ganzes Handy ist voll mit irgendwelchen Bildern und irgendwelchen Videos, ich habe das gar nicht gemacht. Und ich sage, aha, und woher kommt's? Von irgendwelchen komischen Apps, von irgendwelchen Handyspielen, die sie sich runtergeladen hat und dann hat sie irgendein Häkchen falsch gesetzt und schwuppsdiwupps ist das Handy zugemüllt mit irgendeinem Spam. Und da siehst du oft, wie diese Spiele, also das ist bei diesen Handyspielen oftmals, nicht bei allen, auch da gibt es tolle Produktionen, aber auch in den meisten Fällen eben nicht darum geht, ein tolles Spielerlebnis zu kreieren. Da geht es darum, um Kohle zu machen. Mhm. Ja, du sollst eben dieses Geld ausgeben, dann innerhalb dieser Spiele sollst du das kaufen oder was auch immer irgendwie in komische Ingame-Währung umsetzen oder so. Und das finde ich sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt.
Finde ich denn ein gutes Handyspiel? Heißt also, ich gehe dann in den App Store oder was mache ich dann?
Genau, und ich glaube, das ist ein erster Indikator dafür, ist schon mal, dass ein Spiel Geld kostet. Mhm. Ganz einfach. Also die
da
Programmiererin.
Man sich ja eigentlich erstmal und denkt, na, ich gebe doch kein Geld für so ein Spiel aus.
Richtig. Allerdings, Programmiererinnen und Programmierer machen das ja nicht aus Spaß an der Freude. Das ist deren Job und die wollen ja auch irgendwie Geld verdienen damit. Also natürlich muss man für deren Produkt bezahlen. Und ich glaube, damit geht es schon los. Ne?
Also das heißt, lieber mal 5 Euro investieren, die sind ja oft auch gar nicht so wahnsinnig teuer.
Ich wollte es gerade sagen, meistens sind die nicht so teuer. Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall schon mal ein Indikator dafür. Und spätestens, wenn es dann anfängt, dass innerhalb des Spiels mir irgendwelche Werbespots angezeigt werden oder so, oder irgendwie, in vollem Umfang spielen zu können, muss ich nochmal irgendwie Geld bezahlen, da werde ich schon skeptisch. Und das würde ich sofort von meinem Handy verbannen und wegschmeißen. Also so einen Müll spiele ich nicht.
Also das sind so die kleinen tatsächlich Schattenseiten, dass das auch eine Kostenfalle sein kann. Bernd hat uns geschrieben im Chat auf rbb888.de und er hat viele positive Aspekte, wenn es ums Thema Game geht. Er sagt Neugier, Reaktion, Konzentration, Schnelligkeit, Entscheidungssicherheit, Umgehen mit Niederlagen, strategisches Denken. Er sagt, das ist alles wichtig im Berufsalltag, dann auch alles Dinge, die beim Zocken trainiert werden. Er zockt regelmäßig mit seinem Sohn. Und er sagt, dieses Zocken, das hatten wir vorhin auch schon kurz, verbindet und macht Spaß.
Ja.
Magnus von Keil ist unser Experte, Gaming-Experte, Autor. Und du hast die ganze Zeit eben zustimmend genickt, ne, als du das gelesen hast.
Ja, Bernd, genau so ist es. Also genau das ist auch das, was für mich das Gaming so wundervoll macht, dass man es gemeinsam machen kann. Also selbst wenn ich alleine vorm Bildschirm sitze, ich nehme ja was mit in Anführungszeichen das reale Leben. Also ich kann mich super gut dran erinnern, früher wenn ich mit meinem Bruder gemeinsam Videospiele gespielt habe und Super Mario und so weiter und das hat uns so beschäftigt, aber diese Welten, die wir da gesehen haben und die wir erlebt haben, war der Fernseher aus, haben wir uns hingesetzt und haben das gemalt zum Beispiel oder haben irgendwelche Spiele uns selber ausgedacht, die auf diesen Charakteren irgendwie basieren und haben dann draußen Super Mario gespielt oder so. Also es ist nicht so, dass man da so versumpft automatisch, sondern dass einen das durchaus auch weiterbringen kann, kreativ herausfordern kann. Das ist absolut richtig. Und ich meine, ich arbeite heute beruflich, ich verdiene mein Geld in diesem Sektor. Mein Bruder ist Programmierer geworden und verdient sein Geld in diesem Sektor. Also es kam uns eigentlich nur zugute.
Und wir können davon ausgehen, dass dieser Sektor ja noch wachsen wird in den nächsten Jahren. Und wenn man es jetzt mal so ganz unemotional sehen wird, auch viele neue Arbeitsplätze schaffen wird. Klingt auf jeden Fall gut. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Bernd. Die Faszination haben wir schon gehabt, Magnus, was es alles so Tolles
nicht,
gibt.
Ja.
Nein, genau, man zieht sich so rein. Wermutstropfen haben wir natürlich auch schon angesprochen, wie Kosten fallen. Aber bleiben wir mal bei der Faszination und bei der Bedeutung von Computerspielen. Franziska Giffey, unsere ehemalige Regierende Bürgermeisterin, jetzt neue Wirtschaftssenatorin, hat im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises diese Woche, glaube ich, die Idee gehabt und den Wunsch in den Raum geworfen, eine große Spielemesse nach Berlin zu holen. Am liebsten natürlich die Gamescom. Das ist die größte deutsche Spielemesse, die in Köln, ne, glaube ich, bisher immer noch.
Es ist nicht nur die größte deutsche, sondern es ist tatsächlich die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele. Also das ist schon eine Hausnummer.
Also das wären große Pläne. Würdest du das, ist fast eine rhetorische Frage wahrscheinlich, befürworten, wenn es so eine Messe in Berlin gäbe?
Ich kann zu Hause schlafen und kann mit der U-Bahn hinfahren. Besser geht's doch nicht, oder?
Und für Berlin, was hätte das also so eine Bedeutung hier in der Region?
Naja, dadurch, dass es eben weltweit die größte Messe ist, also es ist natürlich dann ein Aufmerksamkeitsfaktor auch, ne? Es kommen Leute, MesseausstellerInnen aus der kompletten Welt dann halt zu uns in die Stadt und dann tobt hier das Leben einfach mal, das virtuelle Gaming-Leben für ein paar Tage. Und das kann ja nicht schlecht sein für unsere Stadt, oder?
Auf keinen Fall. Also wir gucken, was dahin geht in der Richtung. Das wäre natürlich wirklich wunderbar. Wir sind heute jetzt gleich, oder beziehungsweise jetzt beim Thema Segen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Gabi hat uns angerufen unter der 30 32 88 8100 und hat uns ihre Gaming-Geschichte erzählt.
Ich wollte nur mal zu eurem heutigen Game-Thema erzählen, dass es nicht nur negative Dinge gibt, was ja viele Leute denken, sondern dass ich 2011 über ein MMORPG, also World of Warcraft, meinen Mann kennengelernt habe. Und 2015 sind wir zusammengezogen. Der ist aus Bayern hier nach Brandenburg zu mir gekommen, nach Kleinmachnow. Und im vergangenen Jahr haben wir geheiratet und wir sind jetzt im 10. Jahr. Ja, wie gesagt, wir haben uns durchs Gamen und Zocken kennengelernt und betreiben das auch heute noch aktiv, wir beide.
Oh, das ist sehr süß. Jetzt ist natürlich meine Frage, Gabi, in welchem Outfit sind Sie vor den Traueraltar getreten? Schön im Ork mit Orkhörnern?
Ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Oh Gott, kann Gabi mal ein Foto schicken uns in den Chat von der Hochzeit. Finde ich auch total süß, mit ein bisschen Pipi in den Augen, finde ich.
Ja.
Das aber ist auch ein ganz toller Aspekt, ne? Weil wir hatten schon gesagt, so, da denkt man immer, hast du oft gesagt, Magnus, dass die Leute immer denken oder viele denken, die Gamer sitzen alle im Keller.
Antisoziale Wesen,
ne?
Ja, das sind wir ja nicht. Ja.
Genau.
Also ich hab zum Beispiel eine Geschichte von meiner lieben Freundin Yvonne, die ist Lehrerin und auch seit Ewigkeiten Gamerin. Die spielt mit ihrem Partner auch zusammen und sie hat eine Tochter, die ist 14, die natürlich auch spielt. Und Yvonne protegiert das auch. Sie sagt, die soll unbedingt spielen, die soll das kennenlernen, die soll sich da austoben und da Spaß haben. Und ihre Tochter spielt auch sehr viel online mit anderen Gleichaltrigen, mit anderen Kids überall auf der Welt. Auch da natürlich, wir wissen, das kann Schattenseiten
Auge
haben.
Auge drauf
Internet
haben,
fühlen
ja.
Sich, gibt es die schlimmsten Menschen. Aber in ihrem Fall ist es so, dass letztens ihr Englischlehrer auf sie zukam und sagte, woher kann denn die Nika so gut Englisch? Ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, als wäre sie eine Muttersprachlerin. Habt ihr irgendjemanden in der Familie? Und da sagte Yvonne, ihre Mutter, nee, das ist, weil sie online spielt mit Menschen von der anderen Seite der Welt und da eben ganz selbstverständlich Englisch miteinander spricht. Also es hat durchaus eben auch den positiven Aspekt, dass die Kids da was lernen fürs Leben.
Absolut.
In dem Fall die Sprache.
Es geht bei uns ums Zocken, die besten Computerspiele, die neuesten Gaming-Trends. Darüber reden wir heute mit Magnus von Keil. Er ist Autor, Gaming-Experte, Spielekritiker, spielt ganz viele Spiele und redet dann darüber und berichtet, wie sie sind.
Zum Beispiel jetzt. Ja.
Zum Beispiel jetzt, wie bei uns. Und deswegen bist du natürlich prädestiniert dafür, uns zu sagen, was denn so die neuesten Trends auf dem Computermarkt sind. Das sind ja auch immer so, so bestimmte Richtungen, die plötzlich angesagt sind.
Das ist ja ein ganz breites Feld. Also ich glaube, in erster Linie muss man erstmal sagen, dass Videospiele genauso wie Film, Literatur, Musik oder was auch immer eine ganz selbstverständliche Kulturrichtung sind sozusagen. Und Kultur ist immer ein Spiegel von dem, was in der Gesellschaft passiert. Und das ist in Videospielen nicht anders. Das sind also Geschichten, die im Moment zum Beispiel erzählt werden. Wir haben viel queere Themen, wir haben viel auch ja auch starke weibliche Charaktere, was ich super finde. Und Spiele werden, auch eine Entwicklung, die ich so beobachtet habe in den letzten Monaten, Spiele werden immer barrierefreier.
Aha, und also das heißt?
Das heißt zum Beispiel, dass gerade in so AAA-Titeln ist halt jetzt oft standardmäßig, AAA bedeutet also wirklich die großen Blockbuster,
genau.
Großen Riesenstudioproduktionen, dass man da zum Beispiel Audiodeskriptionen dazu schalten kann. Du kennst das sicher aus dem Fernsehen, bei manchen Filmen kann man sich eine extra Audiospur dazu schalten, wo dann eben ein Sprecher, eine Sprecherin erzählt, nochmal zusätzlich, was gerade auf dem Bildschirm passiert ist für Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben zum Beispiel.
Mhm.
Und das gibt es jetzt in Videospielen zunehmend auch oder die Möglichkeit, bestimmte Gameplay-Mechaniken anzupassen, zu adaptieren für Menschen, die vielleicht motorisch eingeschränkt sind, die kognitiv eingeschränkt sind. Und dass man diese Menschen aber trotzdem mitnimmt, damit auch die ein ganz selbstverständlich ein schönes Spielerlebnis erleben können. Und ich glaube, das ist der Trend, in den wir gerade so hineinschlittern.
Das finde ich total interessant. Ich hatte nur mal vor kurzem, das ist schon eine Weile her, aber auch gesehen, dass in Seniorenheimen teilweise gespielt wird, ne? So mit der Wii, wo man sich auch noch ein bisschen bewegen muss, aber vielleicht auch nicht aufstehen muss dabei. Also wo aber trotzdem Bewegung ist, Interaktion mit anderen Leuten, dieses Spielen, was Spaß macht.
Ganz richtig, dass eben Spiele, wir haben das so im Kopf, Spielen, das tun Kinder oder junge Leute, ne? Da muss man schnell sein und irgendwie schnell reagieren. Es ist ja nicht so. Ja? Also auch warum sollen wir, ich sag jetzt mal im fortgeschrittenen Alter, ja, ich habe ja die 4 auch schon geknackt, natürlich, wir sollen Spaß am Spielen haben und auch die älteren Generationen. Das ist ja was wir hatten es eben schon, was verbindet, was auch Demenz vorbeugt beispielsweise, was deine Hand-Augen-Koordination trainiert, was auch antidepressiv wirkt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, worüber wir gesondert sprechen sollten. Was macht dieses Spielen überhaupt mit deiner Psyche?
Also wir hoffen, dass wir das heute so ein bisschen aus dieser zwielichtigen Ecke, zwielichtig ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber aus dieser Nische so rausholen, ne? Weil wir auch gesagt haben, die Leute treffen sich zu Tausenden bei irgendwelchen Events und man kriegt relativ wenig davon mit. Ne? Ja, Magnus von Keil ist bei uns nach wie vor. Autor, Journalist, Gaming-Experte, viele tolle Spieletipps, wir haben schon ganz viel kennengelernt und kann uns natürlich die Faszination des Gamings erklären. Diese Faszination, die geht dem Partner von RBB 888-Hörerin Tatjana im Moment noch ein bisschen ab. Sie hat uns geschrieben im Chat, weil ihr Freund das nicht so mag, dass sie so viel spielt. Und Magnus, du hast aber schon vielleicht die ein oder andere Idee.
Ja, ich versuche mich jetzt hier mal so ein bisschen im Beziehungscoach. Ja, so ein paar Ideen habe ich schon. Ja, ich überlege da noch mal kurz und vielleicht habe ich gleich einen Tipp.
Das ist toll, wir sind gespannt. Wir hatten ja vorhin schon eine Hörerin, die ihren Partner übers Gamen kennengelernt hat. Ja. Und hier versuchen wir jetzt so ein bisschen die Wogen zu glätten und wieder zu kitten.
Kriegen wir hin, Tatjana, kriegen wir hin.
Die Experten heute zum Thema Computerspiele, die besten Spiele, die neuesten Trends. Und wir schauen natürlich auch auf die emotionale Seite, auf die Faszination, die Leidenschaft, aber vielleicht auch ein bisschen die Zweifel, die manche daran haben. RBB 888-Hörerin Tatjana haben wir eben schon angesprochen. Die hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de auf unserer Homepage. Die hat nämlich ein kleines Problem. Sie hat einen Partner seit 2 Jahren. Vorher hat sie immer total gerne gezockt, aber natürlich nur in Maßen. Und sie sagt, sie hat auch andere Hobbys gehabt. Aber ihr Partner jetzt, der versteht dieses Hobby, dieses Zocken nicht. Sie haben schon viel darüber geredet und diskutiert. Sie hat das auch schon ein bisschen reduziert, aber man hört so ein bisschen raus. Magnus von Keil, unser Experte hier im Studio, unser Gaming-Experte, sie würde, glaube ich, lieber gerne wieder ein bisschen mehr spielen, macht das jetzt so ihrem Partner zuliebe, also richtig glücklich ist sie nicht.
Ja, so hört sich das für mich auch an. Hallo Tatjana erstmal. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, aber wahrscheinlich haben sie es schon längst versucht, auch mal ihren Partner mit ins Boot zu holen. Also ihn vielleicht auch mal so ein bisschen proaktiv dafür, für das Spielen zu begeistern. Vielleicht haben sie ihm ja schon mal ein Spiel gezeigt oder so. Falls sie das noch nicht getan haben, dachte ich zum Beispiel gleich an ein ganz wundervolles Spiel, das heißt It Takes Two. Das erschien, ich glaube, vor 3 Jahren und das ist auch ganz witzig, weil man spielt auch ein zerstrittenes Paar. Das ist ein Spiel, was man nur zu zweit auch tatsächlich spielen kann und man ist auf das Miteinander spielen tatsächlich auch angewiesen. Alleine funktioniert das gar nicht. Das ist ein witziger Tipp. Ansonsten, Super Mario Kart hat in Zwist-Situationen bei mir auch immer alles gekittet, also Mario geht auch immer. Falls das nicht funktionieren sollte und ihr Partner sich immer noch sträubt und damit nichts zu tun haben will, dann kann ich eigentlich nur sagen, dann ist es sein Problem. Warum beschneiden sie sich und quasi schaffen Dinge aus ihrem Leben, die ihnen eigentlich Freude machen? Ich finde, das sollte er akzeptieren.
Finde ich ehrlich gesagt auch. Ich finde die Spieletipps auch toll und ich finde auch, Tatjana klingt ja auch jetzt wie ein kompromissbereiter Mensch. Sie wird trotzdem Zeit verbringen mit ihrem Partner, also insofern.
Richtig.
Denke ich auch.
Aber tun sie das, worauf sie Lust haben.
Das ist unser Tipp, Tatjana, und die beiden schönen Spiele, Takes Two und Mario Kart, das immer. Sind zumindest erstmal die Grundsteine, die man legen kann. Und dann müssen Sie vielleicht Ihrem Partner überreden, von der Konsole wegzukommen irgendwann.
Oh.
Wir haben schon ganz viel darüber geredet, wie viele Menschen spielen, dass es zum Alltag dazu gehört, aber oft gar nicht so in den Medien oder so wiedergespiegelt wird. Dabei ist es ein großer Teil inzwischen der Gesellschaft, es ist da angekommen. Mhm. Und Und du, Magnus, sagst auch, und darüber wollen wir jetzt kurz reden, dass es ja tatsächlich auch unsere Popkultur, unsere ganze Kultur prägt, ganz, ne, diese Computerspiele.
Ganz, ganz unbedingt. Also du musst ja nur mal in die Kinocharts gucken. Der Super Mario-Film lief ja an Anfang April und ich glaube, der hat inzwischen die 1-Billion-Dollar-Marke weltweit oder so geknackt. Also wirklich ein Meilenstein. Die Menschen rennen in Scharen in diesen Kinofilm. Ich auch. Und ich war übrigens, ich saß nicht alleine. Es saßen sehr viele andere erwachsene Menschen mit mir in diesem Film, auch ohne Kinder, und haben sich bestens amüsiert. Und ja, woher kommt das? Also das ist ja diese Figur Super Mario ist, ich vergleiche das tatsächlich, auch wenn es nach einem Sakrileg klingt, mit Mickey Maus. Super Mario und Mickey Maus haben für mich ähnliche Ansätze. Mickey Maus entstand in der Zeit in den 20er Jahren, als der Tonfilm kam, weißt du, als Cartoons plötzlich auch farbig wurden, genau, so. Bewegtes Bild. Und da ist Mickey Maus geboren worden, diese Figur, die plötzlich aus dem Bildschirm sozusagen oder aus der Kinoleinwand auch herauskam, auf Tassen und Spielsachen und sowas abgebildet war. Und was Ähnliches ist tatsächlich mit Super Mario auch passiert. Super Mario entstand in einer Zeit in den 80er Jahren, als eben diese Videospiel, diese Heimcomputer-Technik uns erreicht hat und so ein bisschen überrollt hat. Und ich glaube, wenn man in dieser Zeit groß geworden ist und mit Mario groß geworden ist, dann kann man da schon Parallelen entdecken. Und was man bei Nintendo natürlich außerdem einfach ganz hervorragend verstanden hat, ist, dass diese Figuren einfach großartig konzipiert worden sind. Das ist ein Universum an so liebevollen, sympathischen Charakteren, die kannst du nur lieb haben. Und ich glaube, deswegen haben wir, also ich sag jetzt mal, wir, meine Generation und die danach kommen, diesen kleinen Kerl, diesen kleinen Klempner so sehr ins Herz geschlossen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass meine Kinder fast mit Mario eher groß geworden sind als mit Mickey Maus.
Tatsächlich, ja.
Also, naja, zumindest kennen natürlich Mickey Maus, aber es ist irgendwie, glaube ich, präsenter für sie oder gleichwertig.
Gleichwertig,
dann
ja.
Irgendwann schon, ne?
Ja,
ja. Ja, toll. Man hat mal auch kurz gesprochen, wenn man so Freunde, die ein bisschen jünger sind, hat, dann, wenn die über Mario reden, dann kriegen die so einen nostalgischen Blick. Ja. Das ist so wie so eine Weihnachtsserie, die man früher geguckt hat, wo man so zurückdenkt und so ein wohliges Gefühl kriegt irgendwie. Mhm. Und das Tolle ist, es geht ja weiter. Mario kann man ja immer noch spielen.
Richtig.
Wenn wir schon jemanden hier haben, der quasi professionell Spiele spielen darf und viele kennt, dann natürlich die Frage, was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel, Magnus? Was
zockst du? Oh, also seit gestern liegt natürlich der neue Zelda-Teil in meiner Nintendo Switch. The Legend of Zelda gibt es ja auch schon seit den 80er Jahren. Und da ist jetzt, ich glaube, zum ersten Mal seit 6 oder 7 Jahren oder noch länger ein neuer Teil rausgekommen und die Leute drehen durch, stehen Schlange vor den Geschäften. Also auch da wieder popkulturelle Relevanz ist gegeben. Aber es gibt natürlich auch abseits von diesen großen Titeln super spannende Dinge zu entdecken in diesem Indie-Bereich, also in den von kleineren Studios. Dredge fand ich zum Beispiel super. Das war ein Spiel, wo du ein kleines Boot hast und du gehst angeln und du musst dich aber gleichzeitig gruseln dabei.
Oh.
Das ist mehr möchte ich da nicht verraten. Es ist eine wahnsinnig spannende Mischung. Und gerade bei diesen kleineren Spielen kommt man halt diese kruden, diese abgefahrenen Sachen dann, ja.
Und das hieß wie The Dredge?
Dredge. Also das nennt man die Dredge. Dredge nennt man wohl diese riesigen Schleppnetze, die Fischerboote so im Ozean hinter sich herziehen. Und da ist der Name abgeleitet, ja.
Gut, also klingt auf jeden Fall spannend. Angeln und gruseln, das sind ja gleich zwei gute Sachen auf einmal. Bora hat uns geschrieben, ganz interessant, zwei Aspekte. Sie schreibt, sie liebt seit ihrer Jugend, heute ist sie 33, alle möglichen Wirtschaftssimulationen.
Ui.
Ja, klingt schon mal super anspruchsvoll. ganz vorneweg eine Anno-Reihe und Tycoon-Spiele, Rollercoaster-Tycoon.
Das ist toll.
Das finde ich jetzt aber auch einen interessanten Aspekt. Sie sagt erstmal, sie hat dadurch viel gelernt, ne? So Steuern erheben, Kredite tilgen etc. Alles, was man auch im wahren Leben tatsächlich gut gebrauchen kann.
Allerdings.
Und sie sagt aber auch, in der Jugend wurde sie gerade als Frau dafür oft belächelt. Das ist glücklicherweise zum Großteil, wenn auch noch nicht ganz, schreibt sie dazu, vorbei. Also diese Frau so als Exot in der Gamer-Szene. Ne?
Das müssen wir, glaube ich, nicht herausheben, das ist absolut albern. Und wenn man sich Statistiken anguckt, es spielen Männer wie Frauen heutzutage gleichermaßen. Also das ist einfach so ein Konstrukt aus vergangenen Zeiten, die längst vorbei sind, zum Glück. Und das spiegelt sich tatsächlich auch in den Produktionen, in den Spielen wieder. Also wenn wir uns zum Beispiel 20 Jahre zurückerinnern an Lara Croft, die da im kurzen, knappen Höschen und Bustier da durch die Dschungelkulissen sich geschwungen hat, ne? So, das war war natürlich ein Frauenbild, sowas würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren oder könntest du eigentlich nicht mehr machen. Ne?
Ja, oder es waren dann die Frauen, die gerettet werden mussten, da waren ja auch immer so die Männer.
Ja, die Dame in Distress, Damsels in Distress, genau, auch das ist ein beliebtes Motiv, was heute einfach nicht mehr so wirklich zeitgemäß ist. Nee, heute nimmt die Frau selber die Sachen in die Hand und befreit sich selbst. Und
zum
das
Glück.
Ist auch, so, genau, absolut richtig so.
So wie im richtigen Leben. Ich glaube, jetzt zum Ende der Sendung, Magnus, war es uns, ohne subjektiv sein zu wollen, doch ein Anliegen, dieses Gaming aus dieser komischen Ecke rauszukriegen. Ne?
Ja.
Es ist so sehr in der Gesellschaft angekommen, alles spielen. Wir haben viele positive Aspekte, was
richtig.
Man lernen kann beim Gaming, auch von den Hörerinnen und Hörern bekommen. Und früher hieß es ja immer so, ne, so, das Gaming ruft so schlechte Eigenschaften hervor und
ja.
komische Handlungen. Und ich möchte einen schönen Satz von dir zitieren.
Jetzt kommt's.
Genau, das hast du hoffentlich gesagt. Ich habe mein Leben lang Super Mario gespielt und hatte nie das Gefühl, auf eine Schildkröte hüpfen zu müssen. Was möchtest du uns damit sagen?
Ja, das greift, es ist mein Zitat, ist richtig. Und ja, es greift das auf, was du gerade schon sagst, eben dieses uralte Narrativ, dass Computerspiele aggressiv machen und dumm machen und dieses berühmte Zitat Killerspiele, ne, die Kinder verderben. Und das ist natürlich, wie gesagt, so ein Narrativ, was aus überwiegend den konservativen Lagern in den letzten Jahrzehnten natürlich auch immer ordentlich gespeist worden ist. Aber ich hoffe, wir haben heute unser Beitrag auch leisten können, um Ihnen zu zeigen, das ist nicht so. Videospiele sind Kulturgut heutzutage und es gibt da was für jeden. Wenn Sie auf die Entdeckungsreise gehen, da mal so ein bisschen eintauchen, Sie werden überrascht sein, was für tolle Geschichten, was für tolle Momente Sie dort entdecken werden. Und ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist eine wahnsinnig tolle Welt, die sich einem öffnet und ich möchte es nicht mehr missen.
Du hattest so schön, deswegen nochmal ein praktischer Tipp, so
ja.
ganz zum Schluss, so viele schöne Indie-Spiele erwähnt, wie zum Beispiel, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Dredge, glaube ich. Ne?
Dredge das war eins, genau, oder auch Unpacking, dieses Auspackspiel, dieses Umzugsspiel. Und das sind überwiegend ja so Produktionen aus kleineren Studios, die man eben nicht, wenn man hier in den Elektronikmarkt geht oder sowas, quasi in physischer Form kaufen kann. Das brauchen Sie gar nicht. Loggen Sie sich am besten einfach ein. Auf dem PC gibt es zum Beispiel die Plattform Steam. Da kann man diese Spiele kaufen, die großen AAA, die großen Produktionen natürlich, aber auch ganz, ganz viele von diesen kleinen, tollen Indie-Produktionen mit diesen abgefahrenen Ideen. Und alternativ dazu, auf der Konsole gibt es das eben auch. Es gibt ja auf der Konsole dann die entsprechenden Stores, wo man sich reinklicken kann. Diese Spiele finden Sie dort und nochmal, gehen Sie auf Entdeckungsreise. Es ist so, so lohnenswert.
So, dann hoffen wir, dass wir eine Menge Fans dazu gewonnen haben. Ich bin mir fast sicher. Wir haben ja auch gespiegelt bekommen, wie viele von Ihnen natürlich auch spielen. Magnus von Kai, vielen Dank, dass du da warst. War ganz toll.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ich bin Silja Sodke. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen sonnigen Samstag. Sonne genießen und dann gerne spätestens heute Abend ein bisschen zocken, bitteschön.
Oh.
Das war der RBB 888 Podcast Die Experten.